über die Abendmahlsfeier der ersten Christen. Wir haben den Satz schon zu Beginn gehört. Da lesen wir, sie hielten die Mahlzeiten mit Freuden. Wie anders geht's bei uns zu? Also ich habe schon manchmal das Gefühl, wenn Abendmahl auf dem Programm steht, dann kriegen die Leute gemischte Gefühle. Und echt, sind wir da ehrlich, es bringt doch gar nichts, wenn wir an der Stelle irgendwie rumlaborieren. Es ist echt so. Also das Abendmahl, man weiß, es gehört dazu, aber irgendwie so richtig den Drive spüre ich nicht. Und ich glaube nicht, dass ich ein falsches Gespür habe. Wir haben kürzlich, wir haben ja in diesem Jahr mit der Klausur der Bezirkskonferenz über den Gottesdienst uns Gedanken gemacht, haben gesagt, das ist eine Baustelle die nächsten Jahre. Wir rechnen ja immer so zwischen 2 und 5 Jahren. Und da haben wir schon gemerkt, Abendmahlsfeier ist etwas, da müssen wir drüber nachdenken. Dann hat Salome Huster mit der Jugend vor einigen Monaten einen Abend eben auch zum Gottesdienst gemacht, eine Umfrage, und da wurde die ernste, beinahe trostlose Stimmung bei der Austeilung festgestellt. Im Gespräch merke ich, vielen ist die Abendmahlsfeier einfach auch fremd. Unklar ist, wieso man im Gottesdienst isst und trinkt, wo man doch normalerweise sich eher geistig beschäftigt und dann oft noch so formelhaft. Manche Kirchen verstehen das Abendmahl so eigenartig, dass sie ihren Gläubigen verbieten, mit Gläubigen anderer Kirchen Abendmahl zu feiern. Und auch bei uns gibt es ja verschiedene Vorstellungen und Bedürfnisse zum Thema Abendmahl. Die einen, die schwören auf die Austeilung vorne im Halbkreis, die anderen sagen, es sollte durch die Reihen gehen. Manche sagen, naja, für mich ist Abendmahl, wenn es nach der Inhuber-Tradition passiert. Die anderen sagen, wenn es so passiert, dann spüre ich gar nichts. Und wir merken, an solchen Dingen mit dem Abendmahl ist es nicht so einfach. Es ist eine echte Baustelle insgesamt für die Kirchen, das merken wir immer wieder. Und auch in unserer Gemeinde. Um Baustellen in unserem Glauben geht es ja in unseren 40 Tagen mit Gott in diesem Jahr. Und wir wollen mit dem Abendmahl beginnen in dieser ersten Woche. Warum feiern wir überhaupt Abendmahl? Einmal sind 2 Freunde von Jesus von Jerusalem nach dem nahegelegenen Emmaus gewandert. Unterwegs stößt ein anderer dazu, sie kommen ins Gespräch. Es ist Jesus, aber sie wissen es nicht. Und sie klagen ihm ihr Leid. Es ist ihnen echt schwer ums Herz. Der andere versucht, sie aufzurichten. Er bringt Argumente, die laufen ins Leere. Er redet mit ihnen, aber es kommt nicht an. Er bringt Bibelsprüche, Bibelworte, aber sie erreichen die Herzen nicht. Am Ende essen sie miteinander und dann wird berichtet, da geschah es, da er mit ihnen zum Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. Da wurden ihnen die Augen aufgetan und sie erkannten ihn. Jesus hat bei seiner letzten Mahlfeier seinen Freunden geboten, dies weiter zu pflegen, das tut zu meinem Gedächtnis. Und seit Ostern erfahren die Christen, die Freunde Jesu bleibende Gegenwart bei seiner Gemeinde im Abendmahl. Neben Gottesdiensten im Tempel und in der Synagoge treffen sie sich aufgrund solcher Erfahrungen regelmäßig zum Brotbrechen in ihren Häusern. Wir lesen darüber in der Apostelgeschichte, sie waren regelmäßig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern und nahmen ihre Mahlzeiten mit Freude. So entstand die Abendmahlsfeier. Und das ist, bevor wir überhaupt richtig beginnen, einmal das Allerwichtigste, dass wir begreifen und feststellen, die Abendmahlsfeier ist in ihrem Ursprung und Inhalt der eigentlich christliche Gottesdienst. Der Predigtgottesdienst, Festgottesdienste, Festzeiten, die sind etwas, was sie übernommen haben aus ihrer Glaubenstradition. Aber das Abendmahl ist der eigentlich christliche Gottesdienst. Und ist es da nicht eigenartig, dass es dann gerade das Abendmahl ist, was uns oft so große Not macht, so viele Fragen aufwirft, in der gesamten Christenheit oft zum Schibolett wird? Könnte es sein, dass darin ein ungeheuer großer Schatz verborgen ist, der uns, wenn wir ihn entdecken, wenn wir tatsächlich 2 bis 5 Jahre an diesem Thema arbeiten, für uns unser Christsein auf ganz neue Grundlagen stellt und uns ganz nah zu Jesus bringt? Darum die Frage, was ist das eigentlich Christliche am Abendmahl? An was sollen wir denken, wenn wir uns beim Abendmahl entsprechend seinem Gebot an ihn erinnern? Im Bericht über das Abendmahl von Emmaus finde ich 3 bemerkenswerte Dinge. Erstens, begreife, es geht um Gottes radikale Gastfreundschaft. Begreife, es geht um Gottes radikale Gastfreundschaft. Ich komme aus einer Familie mit vielen Onkels und Tanten. Entsprechend war es bei irgendwelchen, was weiß ich, Einsegnungen oder Konfirmationen, waren viele Kinder dabei. Und aus praktischen Gründen gab es dann meistens einen Kindertisch. Doch ab einem gewissen Alter zog es mich zu den Großen. Und es war für mich eine große Erfahrung, als ich gemerkt habe, ich habe tatsächlich das Alter, dass mich die Großen nicht mehr wegschicken, sondern so langsam haben sie mich ernst genommen und ich durfte mitdiskutieren, ich durfte am Tisch der Großen sitzen. Unsere Welt ist so gestrickt, dass es Menschen gibt, die sitzen am Tisch der Großen, und es gibt Leute, die sitzen am Tisch der Kleinen. Wir teilen die Welt ein in eine erste Welt, das sind die Großen, in eine dritte Welt, das sind die Kleinen, das ist das Armenhaus. Und diese Einteilung findet sich auch in unserem Land, in unserer Stadt, und sie findet sich auch in unserer Gemeinde. Das ist so. Das ist eine Tatsache. Das muss nicht so bleiben, aber es ist eine Tatsache. Thema der vergangenen Woche war ja der Kuss von dem Prinz William und seiner Kate, oder? Das hat sich durchgezogen. Ja, es kam ja dann dazu. Und sogar Idea Spektrum, diese fromme Zeitschrift, hat die Frage aufgeworfen, sind Adelige etwas Besonderes? Die einen gehören dazu, scheinbar haben sie blaues Blut in den Adern, auch in Gemeinden hat man manchmal das Gefühl. Manche gehören nicht dazu, so ist die Welt. Und dieses Strickmuster findet sich überall. Und Jesus hat diese Einteilung nicht akzeptiert. Für ihn hat jeder Mensch ein genau gleiches Lebensrecht. Und Jesus hat das öffentlich demonstriert, indem er Tischgemeinschaft mit denen gepflegt hat, die normalerweise nicht am Tisch der Großen sitzen durften. Mit dem Zöllner Levi, wo wir vorhin davon gehört haben, oder mit dem Zachäus, oder mit jener Frau bei einem Essen von Prominenten, wo Jesus eingeladen war, und da hat sich da eine Frau reingeschmuggelt, eine Frau, die normalerweise gar nicht dahin gehörte, und Jesus hat sie verteidigt und gezeigt, sie gehört auch dazu. Paulus hat diese Vorstellung von Jesus, diese Vision von Jesus, als eine für jede Gemeinde verbindliche Vision festgehalten, wenn er in einem Brief feststellt, hier sind nicht Juden, hier sind nicht Griechen, hier sind nicht Sklaven, hier sind nicht Freie, nicht Mann, nicht Frau. Sie sind alle eins in Jesus. Und jede Abendmahlsfeier ist ein Zeichen, ein Symbol dafür. Denn sie hat ihre Wurzel in Jesu Tischgemeinschaft, in Jesu radikaler Gastfreundschaft. Wenn sie unsere Gemeindekultur nicht prägt, brauchen wir uns nicht wundern, wieso das Abendmahl, ob in der Ökumene, in den Kirchen insgesamt oder auch in einer einzelnen Gemeinde oft als pseudohaft erlebt wird. Als evangelisch-methodistische Kirche sagen wir ja, wir feiern ein offenes Abendmahl. Unser Kirchenvater John Wesley war überzeugt, Gott gebraucht das Abendmahl zu viel mehr als nur, dass er unseren Glauben stärkt. Ja, Gott gebraucht das Abendmahl, um Menschen, die Jesus noch gar nicht kennen, ihnen Glauben zu schenken, sie quasi überhaupt zum Glauben zu bringen. Für Wesley liegt die Teilnahmeberechtigung nicht in moralischer Vollkommenheit, auch nicht in Sündlosigkeit, nicht in Heilsicherheit, nicht im Alter, nicht in einer Kirchenzugehörigkeit, nicht in einer Taufe. Voraussetzung für ihn ist das aufrichtige Verlangen, Gottes Gegenwart erfahren zu wollen und sich von Jesus beschenken zu lassen. Das meinen wir, wenn wir von einem offenen Abendmahl reden und wenn es bei uns bei der Einladung zum Abendmahl heißt, Christus lädt alle zum Tisch, die ihn lieb haben und die mit ihren Mitmenschen in Frieden leben möchten. In Gesprächen mit Leuten, die aus anderen Gemeinden zu uns kommen, höre ich oft als Grund für ihren Wechsel, wir sind nicht in die Gemeinschaft reingekommen. Da ist super gepredigt worden. Aber die Diskrepanz, die Differenz zwischen der Predigt und zwischen dem, was das Leben bestimmt hat, das war fatal. Ist das bei uns anders? Ist Jesu Gastfreundschaft ein Markenzeichen unserer Gemeinde? Vielleicht erinnern sich manche an die Predigtreihe, mit der wir das Gemeindearbeitsjahr begonnen haben, über die Jesusgleichnisse. Ich habe damals gesagt, die berühmtesten Gleichnisse, zum Beispiel das Gleichnis vom großen Abendmahl, oder die Gleichnisse vom verlorenen Sohn. Diese Gleichnisse, diese ganz berühmten Gleichnisse, die im Grunde genommen jedes Kind kennt, die hat Jesus nicht den Verlorenen erzählt, sondern hat den Gläubigen erzählt, um sich selber zu rechtfertigen, warum er diesen Leuten mit Liebe begegnet. Die Verlorenen, die hat Jesus nicht im Gottesdienst erwartet. Jesus ging an die Hecken und Zäune, auf die Straßen und Gassen, um sie zu suchen und zu finden. Ist uns klar, was das heißt? Für mich ist es nicht die Frage, ob der Herr X oder die Frau Y aus unserer Gemeinde würdig ist, am Abendmahl teilzunehmen. Ich frage mich, mit welcher Berechtigung feiere ich selber Abendmahl, wenn mein Leben, mein Glaube so fern von dem ist, was im Grunde genommen Jesu Lebensstil gekennzeichnet hat. Jesus hat sich nicht zurückgezogen in die Kirchen. Hoffentlich begreifen wir das in den nächsten 2 bis 5 Jahren. Den Verlorenen hat Jesus nicht gepredigt. Das sagt uns jede Abendmahlsfeier, sondern er schenkte ihnen Zeit, Aufmerksamkeit und Liebe. Sein erstes Instrument war die Tischgemeinschaft. Jesu radikale Gastfreundschaft gibt dem Abendmahl den Glanz und die Festlichkeit und den Adel. Und wenn diese Kultur unsere Abendmahlsfeiern prägt, also wenn im Grunde genommen die Abendmahlsfeier so einfach die Zusammenfassung von unserer Lebenshaltung sind, sind sie im eigentlichen Sinn christliche Gottesdienste. Ohne diese Liebe sind sie nichts weiter als ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Begreifen wir, es geht um Gottes radikale Gastfreundschaft. Das ist das Erste, auf was uns diese Emmaus-Geschichte hinweist, wenn sie erzählt, wie diese beiden Fremden da mit diesem Dazugestoßenen unterwegs sind und dann plötzlich wird es Abend und dann nötigen sie ihn und sagen, bleib bei uns, denn es will Abend werden. Der Tag hat sich geneigt. Und dort, wo sie Gastfreundschaft praktizieren, da heißt es, als er mit ihnen zu Tisch saß, da geschah es. Gastfreundschaft ist das Erste, an was die Abendmahlsfeiern uns erinnern, wenn wir Jesu Aufforderung gehorchen, das tut zu meinem Gedächtnis. Das Zweite, was ich darin lese, ist: lerne Dankbarkeit gegenüber Gott wie Jesus. Lerne Dankbarkeit gegenüber Gott. Über den Vollzug dieser Abendmahlsfeier in Emmaus heißt es, da er nahm das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. Jesus soll, wir kennen die Geschichte gut, einmal mit 5 Broten, 2 Fischen, 5000 Menschen satt machen. So ist das, wenn man im Dienst für Gott unterwegs ist. Das merken wir alle. Ja, dann steht man manchmal vor schier unlösbaren Aufgaben. Zum Beispiel mit 130 Kirchenmitgliedern 1000 Euro aufzubringen. Das ist ein Unsinn, menschlich gedacht. Manchmal habe ich gedacht, was machst du da eigentlich? Und man beginnt dann schon innerlich zu fluchen. Von Jesus lesen wir, er nahm die 5 Brote, die 2 Fische, sah auf zum Himmel, dankte, brach die Brote und gab sie den Jüngern, damit sie unter ihnen austeilten. Und ich glaube, Jesus hat nicht kurz zum Himmel geguckt und dann danke und dann ausgeteilt. Ich glaube, so hat Jesus nicht gemacht. Jesus hat wahrscheinlich innegehalten, hat gesagt, danke Vater. Du siehst diese Leute hier. Danke Vater, du hast die Welt so wunderbar gemacht. Du bist der Herr dieser Welt und auch dieser Leute. Du siehst ihren Hunger. Du siehst, was sie brauchen. Danke, dass du da bist. Danke, dass du jeden Einzelnen kennst mit ihren Bedürfnissen. Danke, dass du uns nicht nur das Leben gibst, sondern dass du uns das Leben auch erhältst. Und selbst wenn wir uns gegen dich aufgelehnt haben, wenn wir Fehler gemacht haben, hast du uns deine Liebe nicht aufgekündigt. Danke, Vater. 100-mal hast du das in der Vergangenheit bewiesen. Und das wird auch die Zukunft so prägen. Diese 5 Brote und 2 Fische sind vielleicht wenig. Aber du kannst machen, dass alle satt werden. Danke, Vater im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Ich denke, so hat Jesus gebetet. Und dann hat er ausgeteilt. Die Bedeutung vom Dankgebet beim Abendmahl erkennen wir schon bereits aus der Wirkung, die dem Dank für die ganz alltäglichen Speisen zugeschrieben werden. Paulus schreibt einmal an seinen Mitarbeiter Timotheus: Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird, denn es wird geheiligt durch das Wort Gottes und Gebet. Also, durch den Dank wird die Speise geheiligt. Durch den Dank wird die Speise geheiligt. Das haben die ersten Christen sehr klar verstanden. Für sie muss das sehr eindrücklich gewesen sein, wie Jesus gedankt hat, oft für das, wo jeder Mensch gesagt hat, das wird nicht reichen. Der Dank war ihnen beim Abendmahl so wichtig, dass sie die Abendmahlsfeier Eucharistie genannt haben. Das ist griechisch und heißt auf Deutsch Dank, Danksagung. Praktisch heißt das, bevor wir das Abendmahl zu uns nehmen, danken wir Gott, so wie Jesus auch gedankt hat. Als erstes danken wir für das, was Brot und Wein symbolisieren. Nämlich, Gott hat die Welt so geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, dass alle, die an ihn glauben, ewiges Leben haben. Der Dank an die Hingabe Jesu steht im Mittelpunkt und führt über die Reflexion, über das Nachdenken von Johannes 3,16 zu den Einsetzungsworten. Davor danken wir, dass Gott unser Schöpfer ist, dass er diese Welt nicht vergessen hat und dass er schon in der Geschichte so vielfach gezeigt hat, dass er sich der Menschen annimmt. Und daraus gewinnen wir Zuversicht, dass es auch für uns gilt und beten nach den Einsetzungsworten das Vaterunser gleichsam als Tischgebet. Dieses Dankgebet ist ein Angebot an uns alle, in einer Haltung tief empfundener Dankbarkeit an Gott hineinzufinden, den Gott, der Schöpfer dieser Welt und unseres Lebens ist, den Gott, der uns in Jesus eine Vorstellung gegeben hat von seiner Liebe und der Gott, der uns auch in den Alltagssorgen, egal was die kommende Woche für uns bringen wird, nicht vergessen wird. Stellt euch einmal vor, wie euer Erleben der Abendmahlsfeier sich verändern würde, würdet ihr dieses große Dankgebet wirklich als ein Geländer verstehen, entlang dem ihr überlegt, wie haben sich diese geistlichen Wahrheiten in meinem Leben gezeigt und wo will Gott mich trösten und ermutigen für die kommende Zeit? Manchmal sagen Leute, oh, diese Liturgie, was ist das? Was ist mit dir passiert, mit deinem Glauben, dass dir ein so großes Dankgebet, dass es dir nicht hilft, Gott zu begegnen? Was ist mit dir passiert? Darum lern im Abendmahl eine Haltung tief empfundener Dankbarkeit. Das ist das Zweite, was das Abendmahl zu einem originär christlichen Gottesdienst macht. Und das Dritte, sei offen für Gottes Wirken in jeder Abendmahlsfeier. Die Abendmahlsfeier von Emmaus, diese Abendmahlserzählung, schließt mit der Bemerkung, da wurden ihre Augen aufgetan und sie erkannten Jesus. Dass Lukas uns das berichtet, ist ja nicht, weil er uns irgendwie historisch sagen wollte, was in jenem Emmaus an diesem Tag einmal passiert ist, sondern weil er ermutigen wollte und sagen wollte, sei offen für Gottes Wirken in deinem Leben bei jeder Abendmahlsfeier, auch heute. Manche fragen, ob ihr Glaube ausreicht, um am Abendmahl teilzunehmen. Diese beiden Verzweifelten auf ihrem Weg von Jerusalem nach Emmaus, die hatten keinen Glauben mehr. Aber wir lesen, beim Abendmahl wurden ihre Augen aufgetan und sie erkannten Jesus. Und das heißt, Glaube ist keine Voraussetzung, um am Abendmahl teilzunehmen. Glaube ist eine Folge des Abendmahles. Manche sind unsicher, ob ihre Verbundenheit zur Gemeinde fest genug ist, um an einer Abendmahlsfeier teilzunehmen. Die Bibel erzählt in einer sehr berührenden Geschichte, wie Jesus nach Ostern seine Freunde trifft. Einmal trifft er sie am See Genezareth. Da hat er ein ganz leckeres Fischessen vorbereitet, brät Fisch, und die Jünger kommen und setzen sich. Und da sind alle dabei, egal was sie in den Tagen vorher alles verkehrt gemacht haben. Und auch der Petrus ist dabei und isst mit dem Jesus noch ein Hühnchen zu rupfen hat. Ganz offensichtlich ist eine ungestörte Verbundenheit mit Jesus keine Voraussetzung, um sich an seinen Tisch zu setzen. Das hat Paulus im Sinn, wenn er schreibt, denn wenn es ein Brot ist, von dem wir essen, so sind wir viele ein Leib, weil wir alle an einem Brot teilhaben. Er möchte damit sagen, das Essen von dem einen Brot verbindet die essen, zur Gemeinde. Gemeinschaft in der Gemeinde Jesu entsteht nicht durch Sympathie. Gemeinschaft in unserer Gemeinde entsteht nicht dadurch, dass ich von mir aus eine Befähigung, ein Vermögen entwickle, mit jemand in eine Gemeinschaft zu kommen. Jeder, der hier am Mahl teilnimmt, ist von Gott geliebt. Und die Erkenntnis und das Begreifen, dass der andere so geliebt ist von Gott wie ich, das verbindet uns zur Gemeinschaft. Das ist Fakt, diese Tatsache verbindet uns zur Gemeinschaft der Gemeinde. Ich darf am Abendmahl erwarten, dass Gott neue Gemeinschaft stiftet, wo ich sie verloren habe. Gemeinschaft ist Folge des Abendmahls, nicht Voraussetzung. Weil Gott im Abendmahl so in und an uns wirkt, nennen wir das Abendmahl ein Gnadenmittel. Vielleicht fehlt dir Glaubenskraft. Erwarte, dass Gott im Abendmahl deinen Glauben stärkt. Vielleicht hast du mit irgendjemandem Krach in der Gemeinde. Vertraue darauf, dass Gott diese Trennung heilt im Abendmahl. Sei offen für Gottes Wirken in der Abendmahlsfeier. Die Methodisten waren eine große Singebewegung und unglaublich viel gesungen. Und Wesley hat die Lieder und das Singen gebraucht, um seinen Leuten den Glauben nahezubringen. Irgendwann hat er einmal dann, weil es so viele Gesangbücher gab, ein ganz eigenes methodistisches Gesangbuch gemacht. Und mit Bedacht hat er die Lieder ausgewählt, die in dieses Gesangbuch hineinkamen. Überhaupt die ersten Lieder hat er ganz sorgfältig ausgewählt. Das erste Lied ist auch in unserem Gesangbuch die Nummer 1. Mein Mund besinge tausendfach den Ruhm des Herrn der Welt. Es ist ein großes Dankgebet. Es macht bewusst, was Dreh- und Angelpunkt einer jeden Abendmahlsfeier ist, nämlich die tief empfundene Dankbarkeit gegenüber Gott für mein Heil, für das, dass er Herr dieser Welt ist. Und das zweite Lied in seiner Liedersammlung ist eine Einladung zum Abendmahl. Kommt alle, kommt zu Gottes Fest. Es ist getragen von dieser Vision der radikalen Gastfreundschaft Gottes. Wenn wir wollen, dass bei uns Gottes Hauptanliegen sichtbar wird, nämlich dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, dann lasst uns kreativ sein und das Abendmahl zu dem machen, was es bei Jesus war. Ein Zeichen für Gottes radikale Gastfreundschaft, ein Ort tief empfundener Dankbarkeit gegenüber Gott und ein Mittel für Gottes Gnadenwirken. Dass wir im Abendmahl begeisterte Gemeinschaft erfahren, dazu ist sicherlich ein vielfacher oder vielgestaltiger, vielfältiger Prozess nötig. Aber es beginnt mit den drei Haltungen, über die wir heute nachgedacht haben. Gastfreundschaft, Dankbarkeit und Offenheit. Ich möchte mit uns beten. Treuer und barmherziger Gott, ich staune immer wieder über dein Wort, wie es uns hilft und Fenster aufmacht, wo wir uns verändern können an Stellen, wo wir merken, dass wir eine Baustelle haben. Herr, und ich möchte dich bitten, dass du unser Nachdenken, unsere in der kommenden Woche segnest. Aber vor allem möchte ich dich bitten, dass du uns begegnest jetzt in deinem Mahl. Dass du uns ganz nahe kommst, dass wir Stärkung erfahren, dass wir Hilfe erfahren, wo wir sie brauchen, dass wir einen Ort des Dankes haben und nachher als veränderte Menschen nach Hause gehen können. Vater im Himmel, wirk du bei uns das, was dein Wort über die Abendmahlsfeier beschreibt, nämlich dass Abendmahl mit Freude und Dankbarkeit, mit Fröhlichkeit gefeiert werden kann. Amen.